spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin aus der Luise, The Kite Factory.
Und hallo zur neuesten Sendung von Free Spirit Jugendradio auf Max Neo. In dieser Sendung waren wir gut unterwegs für euch und haben euch tolle Themen mitgebracht. Zum einen waren wir auf der Lange Nacht der Wissenschaften. Es geht zum Fraunhofer-Institut nach Fürth und Erlangen, bis hin zum Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, wo es um die Qualität des Trinkwassers und des Wassers im Schwimmbad geht. Danach geht's nach Schweinfurt auf die Fränkische Meisterschaft des U20 Poetry Slams. Wir stellen euch einen der Poeten vor und seinen Text. Musik haben wir auch für euch. Los geht's mit Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit Der Anfang ist nah. Ich bin Elia und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Free Spirit Jugendradio auf Max Neo. Ich bin Elia und unterwegs auf der Lange Nacht der Wissenschaften.
Also mein Name ist Oliver Scholz. Ich beschäftige mich hier am Fraunhofer Entwicklungszentrum für Röntgentechnik, unter anderem mit Phänotypisierung. Und das hier ist ein Projekt, was wir mit Studenten durchgeführt haben. Da geht es darum, die Umgebungsbedingungen einer Pflanze im Topf aufzuzeichnen. Da wird unter anderem die Helligkeit, Bewässerungszustand, Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufgezeichnet und übers WLAN in festen Zeitabständen an einen Server übertragen. Und aus diesen Daten können dann Rückschlüsse gezogen werden auf die Umweltbedingungen, unter denen die Pflanze aufgewachsen ist. Das ist tatsächlich Wellness für Pflanzen. Man möchte, dass es den Pflanzen möglichst gut geht. Deswegen sät man sehr viele Pflanzen aus unter verschiedenen Bedingungen und schaut sich an, wie sie auf diese Bedingungen reagieren und möchte dann in der Zucht mit den Pflanzen weiterzüchten, die optimal mit den Bedingungen klargekommen sind, zum Beispiel mit viel Feuchtigkeit oder auch viel Trockenheit. Phänotypisierung wird normalerweise bei den Züchtern eingesetzt. Die versuchen, Sorten zu züchten, die resistent gegen Krankheiten sind, gegen Trockenstress, Feuchtigkeitsstress und so weiter. Und dabei werden die Umweltbedingungen aufgezeichnet, um eben hinterher korrelieren zu können. Wenn ich ein Landwirt bin oder ein Züchter bin und habe mehrere Menschen, die sogenannte Bonitur durchführen, die übers Feld laufen und bewerten, hat sogar derselbe Boniteur unterschiedliche Ergebnisse an verschiedenen Tagen. Zwischen verschiedenen Boniteuren schwankt es noch mehr und normalerweise werden nur Schulnoten von 1 bis 6 vergeben und da kann man sich vorstellen, dass ob jetzt die Pflanze mal 2 und mal 3 hat, nicht besonders präzise ist und wir können zum Beispiel Blattflächen vermessen, wirklich mit Millimeter, Quadratmillimeter Genauigkeit.
Und wozu dient das hier?
Wir haben immer mehr, natürlich ein Stichwort Klimawandel, natürlich mit trockenen und auch sehr feuchten Bedingungen zu tun. Und man möchte Pflanzen haben, die im jeweiligen Lebensraum optimal angepasst sind, die zum Beispiel in Afrika, wo es trockener ist, sehr gut wachsen und mit dem Hitzestress und dem Trockenstress gut klarkommen und trotzdem unter diesen Bedingungen noch akzeptable Früchte zum Beispiel abliefern. Und bei uns hier, wir haben hier immer noch mehr Wasser. Wir haben hier mit anderen Dingen zu kämpfen. Das zum Beispiel, was ist, wenn ein Boden zu feucht ist? Das kann auch ein Problem sein. Oder wenn es zu wenig Sonne bekommt, dass die Pflanze trotzdem möglichst viel Ertrag liefert. Also es geht immer um Ertragsoptimierung unter verschiedenen Umweltbedingungen. Es gibt eine Webseite vom Institut von uns. Das ist www.iis.fraunhofer.de und da kann man unsere Arbeiten dann finden.
Wir sind hier am Fraunhofer IIS und wir stellen verschiedene Geschmacks- und Geruchsstationen vor. Hier haben wir zum einen mal ein paar Skittles, da können Sie die im Mund nehmen und die Nase dabei zuhalten. Dann kauen Sie ein bisschen drauf rum und wenn Sie dann die Nase öffnen, gibt es einen richtigen Aha-Effekt und eine richtige Geruchsexplosion. Viele Leute sagen ja zum Beispiel, dass ein Erdbeerjoghurt nach Erdbeere schmeckt. Das ist aber im Prinzip falsch, weil das Geschmacksarten gibt es eben nur süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Also bei den Skittles wäre das jetzt vor allem eben süß und sauer, was man wahrnimmt, wenn man eben die Nase zu hat. Und wenn man aber dann die Nase öffnet, kann man eben das Aroma wahrnehmen, was dann in dem Fall vor allem fruchtig ist. Das heißt, das Aroma wird im Mund freigesetzt und gelangt dann über den Rachenraum hinten hoch in die Nase, wo dann die Riechrezeptoren sitzen und man eben dann den Geruch auch wahrnimmt.
Und wozu dient das hier?
Also wir erleben quasi dann den Unterschied zwischen Geschmack und Geruch. Also dass man eben, wenn man sagt, es schmeckt etwas nach Erdbeere, eigentlich falsch ist, weil man kann eben nur diese 5 Grundgeschmacksarten wahrnehmen mit der Zunge. Und der Mensch kann aber über 10.000 verschiedene Gerüche dann eben wahrnehmen. und das eben nicht schmeckt nach Erdbeere ist, sondern eigentlich eben diese retronasale Geruchswahrnehmung. Oft sagt man ja, ja, riechen ist einfach nur, wenn direkt was in die Nase gelangt, aber man kann eben genauso auch riechen, wenn was hinten über den Rachenraum hoch in die Nase gelangt, über den Mund. Genau, ich würde Ihnen dazu jetzt einfach mal zwei Skittles auf die Hand geben.
Ja.
Genau, Sie halten sich die Nase zu, geben das in den Mund und kauen ein bisschen drauf rum und irgendwann sage ich Ihnen, dann können Sie die Nase öffnen.
Gleichzeitig oder der andere?
Ja, gleichzeitig, dann ist der Effekt schöner. Genau, schön drauf rumkauen. Genau, lassen Sie mal los.
Merken Sie den Unterschied? Also am Anfang ist es vor allem süß und sauer bei den Skittles.
Und das fruchtige, ja, Geruchsexplosion kommt wirklich erst, wenn man die Nase loslässt.
Genau.
Also hier geht es darum, die Hauptaromakomponente von verschiedenen Lebensmitteln zu erkennen. Denn die ganzen Lebensmittel, die wir jetzt hier abgebildet haben auf den Karten, die besitzen ein Molekül, das wirklich den Geruch ausmacht. Dieses Molekül haben wir in solche Riechstifte gefüllt. Da können Sie jetzt mal dran riechen und einfach schauen, ob Sie das zuordnen können.
Erstmal ein paar Bilder, zum Beispiel ein kleines Marzipanschweinchen, eine Rose, eine Gurke, Kokosnuss, Kartoffel, einfach Lebensmittel ganz normal und daneben Eddingstifte, wo eben diese Aromen drin sind.
Oh.
Kannst du es zuordnen?
Kartoffeln sind nicht dabei, oder?
Auf den Stiften sind Nummern und hier auf den Rückseiten der Bilder steht auch die richtige Lösung. Also haben Sie richtig gerochen. Es gibt auch andere Lebensmittel, da machen mehrere Geruchskomponenten den wahrnehmenden Geruch aus und da können Sie hier mal die Station weiterschauen und da auch mal testen.
Free Spirit Jugendradio auf Max Neo bei der Lange Nacht der Wissenschaften.
Ich bin am Fraunhofer Institut in Erlangen und spreche mit
Martin Rickett.
Erzählen Sie mal ein bisschen, um was es hier geht, was Sie hier vorstellen.
In unserer Station geht es um 3D-Audio-Objekte und den neuen Format vom Fraunhofer, dem MPK-Format. Und wir wollen hier eben an Beispielen zeigen, hier in dem Fall an Tablets, wie sich das eben über Kopfhörer anhört, wie sich 3D-Audio über Kopfhörer anhört. Wir hoffen natürlich daraus, dass den Leuten das gefällt und deswegen haben wir auch einen Hörtest vorbereitet, wo wir eben herausfinden möchten, was der Favorit von den Leuten ist, was ihnen besser gefällt, entweder ja, dieser räumliche 3D-Sound oder der normale Stereo-Sound eben. Ja.
Wie funktioniert das denn überhaupt?
Das funktioniert so, indem wir eben Schallinformationen ausnutzen, die eine räumliche Schallquelle eigentlich hätte. Das heißt, es geht dabei um Laufzeitdifferenzen, wann kommt der Schall an dem jeweiligen Ohr an und Pegeldifferenzen, also wie laut kommt er an den Ohren an. Und diese Informationen werden eben von dieser Software übertragen und dadurch entsteht halt dieser Eindruck, dass man eine räumliche Schallquelle hört.
Und funktioniert das auch mit jedem Stereosignal?
Ja, das funktioniert auch nicht nur mit Stereosignalen, sondern auch mit Mehrkanalsignalen oder auch Audioobjekten. Genau, das kann man eben auf jedes Signal dann anwenden.
Gibt es da aktuell schon welche zu kaufen oder ist es jetzt erst noch eine Idee, die noch entwickelt werden muss?
Die Idee ist schon fertig entwickelt soweit. Es wurde in Südkorea schon verkauft, aber an Unternehmen in Südkorea, in China. Und wird aber auch hier in Deutschland verwendet. Aber es ist noch nicht auf dem, breiten Markt verteilt. Also es hat die normale Stereo-Wiedergabe noch nicht ganz abgelöst, ja. Was wir uns natürlich erhoffen.
Wir versuchen jetzt auch mal das mit dem Mikrofon aufzunehmen. Also wenn ihr gerade selber Kopfhörer drin habt, dann könnt ihr jetzt vielleicht auch mal diesen Effekt hören.
I've been looking for all the answers and chances to lift my hands up and say, take care of me. Lord, my spirit needs to breathe. And
Hi, hier ist Lilia und ich bin an meiner letzten Station, dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, angekommen. Und hier geht's vor allem um das Thema Wasser. Und wir haben die Erlaubnis bekommen, im Labor ein wenig mitzuschneiden.
Wir untersuchen Wasserarten jeglicher Art, unterschiedlicher Art, alles was mit Wasser zu tun hat. Die wichtigsten vier Gewässer oder Wasserarten, so ist es ja richtig, sind das Trinkwasser. Dann die Beckenwässer, die aus den Freibädern und aus den Hallenbädern kommen. Die Badeseen in der Sommersaison zwischen Mai und September. Und das Mineralquell- und Tafelwasser, also das Wasser, was im Handel in den Flaschen abgefüllt ist und was Sie dort kaufen können. Vereinfacht gesagt ist es so, dass in all diesen Gewässern oder Wasserarten keine krankheitserregenden Keime enthalten sein dürfen. Nicht sollen, sondern dürfen. Und wenn sich solche Keime finden, die natürlich nicht da sein sollten, die aber mal auftreten können, dann müssen wir diese Proben beanstanden. Dann sagen wir den Überwachungsbehörden Bescheid. Und diese Überwachungsbehörden müssen dann auf die zugehen, die für diese Proben eigentlich verantwortlich sind. Also sprich den Hersteller vom Mineralwasser, den Wasserversorger, der das Trinkwasser, der sich darum kümmert, dass wir an unser Trinkwasser kommen, und den Betreibern der Hallenbäder und der Freibäder. Es muss eine Gefährdungsanalyse erfolgen, es muss eine Risikoforschung erfolgen und dann wird man Gegenmaßnahmen ergreifen müssen.
Also ich mache jetzt das Trinkwasser. Die zwei Indikatorkeime sind die Enterokokken und die E. coli. Und es gibt und die Coliformenkeime und es gibt zwei verschiedene Untersuchungsmethoden, die ich Ihnen heute zeige. Einmal die Membranfiltration, und zwar kommt da auf den Filter, der, ich zeige es Ihnen jetzt, der wird abgeflammt. Erstmal beziehungsweise unter sterilen Bedingungen. Dann wird ein Filter entnommen, draufgelegt, der hat eine ganz geringe Porendurchlässigkeit, damit die Bakterien am Filter haften bleiben, die Enterokokken, falls welche vorhanden sind. Dann wird das Wasser gut durchgemischt und 100 Milliliter filtriert. Dann habe ich hier ein Selektivacker, speziell die Nährmedien drin, dass die Enterokokken darauf gut wachsen, wenn sie vorhanden sind. Dann wird der Filter auf den Acker gelegt, auf den Selektivacker, blasenfrei und für 48 Stunden bebrütet oder inkubiert im Brutschrank. Und nach 48 Stunden hat man dann das Ergebnis. Wenn vorhanden, schauen die dann, sind kugelige Bakterien. Die werden dann ausgezählt und es wird die Keimzahl bestimmt, dann im Befund angegeben. Aber im Trinkwasser dürfen keine Enterokokken vorhanden sein.
Man sieht auf jeden Fall, dass sie so bläulich leuchten unter UV-Licht.
Ja. Es werden alle Keime gezählt, ob groß, ob klein, ob rund, ob eckig.
Ich schaue gerade durch eine große Lupe auf das Ergebnis und man kann auf jeden Fall die Bakterien dort sehen, die Keime. Naja, kleine, braune, runde Punkte.
Ich würde Ihnen was zu den EU-Badeseen erzählen. Wir haben eine Homepage und wenn ich hier EU-Badeseen eingebe, dann kann ich die kompletten Werte einsehen der ganzen Badeseen aus ganz Bayern über diese interaktive Karte. Und ich würde Ihnen jetzt auch anhand eines Beispiels erzählen, welche Indikatorkeime für die Badeseen relevant sind. Also Badesee ist praktisch jeder. Ein EU-Badesee, der muss bestimmte Kriterien erfüllen. Und zwar wird dann diese, er muss zum Beispiel erschlossen sein, also Kiosk vorhanden sein, sanitäre Einlagen, Wasserwacht und so Parkplätze. Ich zeige es Ihnen am Baggersee Harburg in Hersbruck. Und zwar sind die Indikatorkeime die Enterokokken und Escherichia coli. Also die Grenzwerte liegen bei den Enterokokken bei 700, bei Escherichia coli bei 1800. Und in der Badesaison, die so vom 15. Mai bis 15. September geht, kommen die Probe 6-mal zu uns in 4-wöchigen Abständen zum Untersuchen auf Bakterien. Und wie man hier schön erkennen kann, sind die Proben nicht bakteriologisch zu beanstanden, sind alle im Normbereich und man kann auch auf einen Blick erkennen, dass der Badesee ausgezeichnete Badequalität hat, 3 Sterne.
Ich schaue auf jeden Fall die Platte mit den Proben an unterm UV-Licht und ein paar von den Proben leuchten blau und ein paar sind ganz normal.
Und zusätzlich werden halt auch bei den EU-Badeseen auch noch die Blaualgen untersucht. Blaualgen sind halt keine Algen im klassischen Sinne, sondern sind auch Bakterien, die sogenannten Cyanobakterien, und die können eben Toxine bilden, die eben schädlich sind. Also unter anderem auch lebertoxisch sein können.
Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser.
Übrigens, so manche Busfahrten auf der Lange Nacht der Wissenschaften waren ziemlich anstrengend, vor allem, weil es in manchen Bussen keine Ansagen für die Stationen gab. Das wäre auf jeden Fall ein Verbesserungspunkt für die nächste Lange Nacht der Wissenschaften in 2 Jahren.
Yo, was geht? Hier ist Eisfeld von Beginn an und ihr hört Free Spirit und da geht einiges.
Und jetzt ab nach Schweinfurt. Ihr hört Free Spirit Jugendradio auf Max Neo. Und wir sind beim U20 Frankenslam mit Kathi.
Würdest du dich erstmal vorstellen und sagen, wo du nominiert wurdest?
Ich bin Luca Häusler, ich bin 16 Jahre alt. Ich wurde von Würzburg von der Pauline Füg für den Frankenslam hier in Schweinfurt nominiert.
Wo trittst du am liebsten auf?
Das ist eine gute Frage, aber am liebsten trete ich, glaube ich, bei den Würzburger U20 Slams auf, weil da einfach die Stimmung immer wirklich mega gut ist und es dann wirklich Slam nicht so dieser Wettbewerbscharakter, sondern wirklich noch eher dieses familiäre, sich einfach austauschen mit seinen Texten und Leute damit berühren. Das finde ich ist da noch ziemlich stark geprägt.
Was sind so deine Ziele, wenn du Texte schreibst? Was willst du Leuten damit vermitteln?
Ja, also in meinen Texten, ich versuche immer verschiedene Sachen zu vermitteln, aber ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt vermitteln nennen würde. Ich würde eher sagen, unterbewusst den Leuten Denkanstoß dazu geben, weil ich nicht so plakativ sage, ja, Leute, die rechts sind meiner Meinung nach nicht die besten Menschen, sondern eher, dass ich persönliche Taten von mir erzähle, die eben gegen rechts sprechen, als wie zum Beispiel in einem Flüchtlingsheim arbeiten, darüber erzählen. Aber auch in anderen Bereichen wie Liebe zum Beispiel einfach darüber zu erzählen viel und unterbewusst den Leuten mitgeben, ja, kommt, liebt euch, es tut dem anderen was Gutes, es ist einfach was Schönes und so unterbewusst, finde ich, glaube ich, gibt man sowas am besten weiter einfach und genau.
Und was war der erste Text, den du geschrieben hast?
Also mein erster Text, den habe ich vor 3 Jahren geschrieben und dann auch, ich glaube, 2 Tage später gleich aufgetreten bei meinem ersten Slam in Schweinfurt als U20 Slam und es war wirklich eine Liebesgeschichte, aber wirklich klassisch geht's nicht mehr, eine Frau und ein Mann und sie lieben sich so wie in einem Hochzeitsbuch von einem Bilderbuch und ja, das war wirklich eine sehr emotionale Geschichte jetzt für mich im Nachhinein, aber ja, ob sie jetzt wirklich so stilistisch super und gut war, das ist dann die andere Frage.
Und wie bist du zum Schreiben gekommen?
Mein Bruder, der hat selbst das Format Poetry Slam genutzt und er war dann öfters bei den Workshops und hat mich mal mitgenommen, aber auch die gute Öffentlichkeitsarbeit des U20 Poetry Slams Schweinfurt haben dazu natürlich auch ihren Teil beigetragen.
Wie viele Texte hast du jetzt insgesamt ungefähr?
Also das ist schwer einzuschätzen, weil es gibt viele Texte, die ich auch nur für mich schreibe, aber ich sage jetzt mal Texte, mit denen ich auch auftreten würde, sind es glaube ich jetzt so zwischen 5 und 7.
Und was ist das Tollste, was du jemals beim Schreiben oder beim Teilen deiner Kunst mit anderen erlebt hast?
Ich glaube, es gibt 2 tolle Erlebnisse. Einerseits bei einem Text, wo ich über Flüchtlinge geredet habe, als dann plötzlich nach dem Auftritt weint eine Mutter mit Migrationshintergrund zu mir kam und gesagt hat, dass es sie richtig krass berührt hat. Das war schon echt süß, aber auch als ich den Text, wo ich als allererstes geschrieben habe, also den mit der klassischen Liebe und genau, den habe ich nochmal 2,5 Jahre später bei einer Soloshow aufgeführt und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, ich war 2-mal beim Slam. Und einmal war genau da, wo du es aufgetreten hast, jetzt bin ich bei deiner Soloshow. Es hat mich richtig glücklich gemacht. Ich weiß nicht warum, aber es war ein richtig schönes Gefühl.
Hast du Vorbilder?
Ich glaube, ich habe kein Vorbild, aber es gibt viele Slammer, die natürlich, wie soll ich sagen, die richtig super schön schreiben und von denen man sich natürlich einfach inspirieren lässt und von denen man auch sagt, boah, die sind richtig geil, die höre ich mir auch mal auf YouTube jetzt noch 3-mal an.
Was willst du mit dem Slammen erreichen?
Es hat viel mit Emotionen zu tun und ich will auch einfach meine Gefühle teilen, aber auch von anderen Leuten die Gefühle bewegen.
Und wo trittst du als nächstes auf?
Als nächstes trete ich beim U20 Poetry Slam Würzburg auf.
Hey, ihr seid bei Free Spirit Jugendradio auf Max Neo.
15 Jahre. Oft höre ich von Menschen, wie sie über den Sinn des Lebens nachdenken. Mir ging das aber nie so. 15 Jahre lang, 5.475 Tage, 131.400 Stunden, 7.884.000 Minuten, über 173 Millionen Sekunden, eben mein ganzes Leben lang dachte ich, ich habe meinen Lebenssinn gefunden. Spaß haben, einfach mein Leben genießen, ohne Pflichten und Sorgen sein. Es ist so untiefgründig, so scheinbar kindlich, doch für meine vergangenen 15 Jahre war es perfekt. Andererseits ist es aber auch so weit entfernt von diesem normalen, biologischen Sinn des Lebens. Fortpflanzung, Kinder kriegen sein eigen Fleisch und Blut säugen. Für mich klang es jedoch anders. Windeln, Wechseln, Schlafentzug, Partyverbot. Warum tut man sich so etwas freiwillig an? Ich verstand es nie. Bis zum 25. Oktober 2018. Mein erster Tag als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Flüchtlingsheim, im Ankerzentrum, im Kinderhaus des Ankerzentrums. Warum ich meine zwei Freundinnen und auch mich dazu überredet habe, weiß ich nicht. Denn ich und Freude am Spielen mit Kindern war so unrealistisch, wie das Feuer blau ist. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus dem öffentlichen Druck, etwas für die Allgemeinheit zu leisten und dem Gefühl. Dem Gefühl, wenn Herz und Bauch sagen, ja mach's doch, wir wollen es. 25. Oktober 2018, 14.30 Uhr. Wir betraten das Ankerzentrum. Wir wurden von zwei Hauptamtlichen empfangen, sogar überzeugend nett empfangen. Sie zeigten uns das Kinderhaus, erklärten uns Regeln, Tradition und wie welche Kinder ticken. Sie versuchten eben alles, um uns und den Kindern einen guten Start zu ermöglichen. Doch es war das erste Mal, dass wir in diese neue Welt eintraten. Wir wollten uns zwar von unserer besten Seite zeigen, mit den Kindern spielen, Spielsachen im Auge behalten, damit sie nicht zerstört werden und dabei die Ausstrahlung eines Sozialpädagogen haben. Doch es ging nicht, wir standen 1,5 Stunden da, vor Respekt, vor Angst, Fehler zu machen. Denn wir waren in einem Flüchtlingsheim. Flüchtling, ein Begriff, der Aggressivität, Gewalt, Verzweiflung und Kriminalität ausstrahlt, da es einem selbst so vermittelt wird, durch den Fakt, dass das Ankerzentrum mit über 30 Securities und einer Rundumbezaunung einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Deswegen hatten wir Angst. Wir wussten nicht, was Fehler hier für Konsequenzen mit sich ziehen. Doch trotz dessen waren wir fasziniert von dieser neuen Welt. Bei den nächsten 2-3 Malen lernten wir das Ankerzentrum wirklich kennen. Wir bemerkten, dass Aggressivität und Kriminalität hier zwar vorherrschen, aber eben nur genauso wie draußen. Von Mal zu Mal sank unsere Angst, da einige Bewohner mit glänzenden Augen und freundlichen Mundwinkeln uns fragten, mein Freund, alles gut? Diese Offenheit Fremden gegenüber wirkte einerseits befremdlich, andererseits merkten wir dadurch auch, wie positiv und aufgeschlossen die Bewohner uns gegenüber sind. Sie wollen uns nichts tun, im Gegenteil. Sie vertrauten uns ihr Hab und Gut an. Ihr alles. Ihre Kinder. Durch diese Erfahrungen verließ uns fast die komplette Angst nach wenigen Wochen. Nun kam unsere eigentliche Aufgabe. Die Kinder betreuen. Doch Kinder, vor allem Kinder, die ein schweres Schicksal hinter sich haben, wollen keine stillen Beobachter. Sie wollen, dass wir mit ihnen Fußball spielen, Seil springen, Kreide malen, Roller fahren. Sie wollen Aufmerksamkeit. Wenn auch zögernd, sprangen wir über unseren Schatten, begannen erste Seilspringwettbewerbe oder Bastelstunden. Von Mal zu Mal wurden wir ein wenig offener, freier und mutiger. Wir freuten uns darüber, doch nach unseren Schichten waren wir mehr angestrengt als erfüllt. Dies änderte sich längere Zeit nicht, bis zu irgendeinem Donnerstag im März 2019 um 14.30 Uhr. Wir betraten das Ankerzentrum wie schon so oft. Alles bewegte sich in gewohnten Bahnen. Einige Kinder fuhren Fahrrad. Einige Kinder weinten, weil sie auf das Fahrrad warten mussten. Ein paar Kinder, inklusive mir, versuchten den Hula-Hoop-Reifen so lange wie möglich auf ihren Hüften zu kreisen. Bis ich aus dem Fußballkäfig lautes Schreien und Schluchzen hörte. Durch die Reaktionen der anderen Kinder konnte ich erschließen, dass Mustafa seinen kleinen Bruder Peter aus Versehen traf, als er für den Schuss ausholte. Ich rann sofort los, sobald ich die Tür des Fußballkäfigs geöffnet hatte, rann Peter los zu mir. Er sprang auf mich, klammerte sich fest und umarmte mich. Ich konnte förmlich seine Tränen auf meiner Jacke spüren. Boom, ey, Klatschberg! Dröhnte es in meinem Kopf. Ich war regungslos, wie in Schockstarre versetzt, doch dann realisierte ich, dass er mich jetzt braucht und das doch so anerkannt ist. Das war dieser Moment im Ankerzentrum, der mein Verhalten zu den Kindern vollkommen änderte. Es war, als wenn ein Schlüssel mein Herz aufschloss. Dieses Wow-Gefühl, wenn ein Kind zu einem rennt, weil es bei dir Schutz, Geborgenheit und eine Umarmung sucht. Ich verstand nun, warum man Kinder will. Plötzlich sah ich es so oft, diese Momente, wenn du einem Kind Fahrradfahren beibringst. Wenn ein Kind während dem Basteln auf deinen Füßen einschläft. Seit 198 Tagen, 4.752 Stunden, 285.000 Minuten und 17 Millionen Sekunden gehe ich erfüllt aus dem Ankerzentrum. Seit dem einen Donnerstag im März 2019 erkenne ich das Blau in der Flamme. Seit diesem Donnerstag verstehe ich. Danke.
Das war eine Stunde Free Spirit Jugendradio auf Max Neo. Ich bin Lilia und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, tschüss.
Das war Free Spirit, das Jugendradio-Magazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15 in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg-Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuter und Chris Belay. Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Kontakt
team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.